Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute was ganz Besonderes für Sie. Wir stürzen uns mal in eine tiefgehende Analyse, und zwar von nur einer einzigen Quelle. Es geht um einen wirklich faszinierenden Artikel von Turtle Coaching. Und der ist, was für ein Zufall, genau heute, am 16. Januar 2026, rausgekommen. Das Thema: die gesellschaftliche Rolle der Meditation. Der Artikel stellt eine Frage, die klingt erstmal ganz einfach, hat's aber in sich. Ist Meditation nur so ein privates Wellness-Tool zum Runterkommen oder kann sie wirklich gesellschaftlich was bewegen? Das Tolle ist, der Artikel vermeidet diese typische Debatte, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, wo es entweder das Allheilmittel ist oder, naja, esoterischer Quatsch. Okay, packen wir das mal aus.
Genau. Und unser Ziel heute ist es, diese Quelle für Sie mal so richtig auseinanderzunehmen. Der Artikel behandelt Meditation nämlich erfrischend pragmatisch, als ein Werkzeug. Nicht mehr, nicht weniger. Und wie bei jedem guten Werkzeug müssen wir halt verstehen, wofür ist es gemacht, wo sind die Grenzen und ganz wichtig, was sind die Risiken, wenn man es falsch anwendet. Wir schauen uns heute also ganz genau an, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit dieses Werkzeug einen echten gesellschaftlichen Nutzen hat. Und wann es, wie der Artikel am Ende sagt, einfach nur überschätzt ist.
Fangen wir doch mal mit der ersten, ja fast schon ernüchternden Kernaussage an. Der Artikel macht sofort klar, Meditation löst keine gesellschaftlichen Probleme.
Nein, nicht direkt.
Genau, sie ändert keine Gesetze, sie kippt keine Machtverhältnisse, sie verteilt auch kein Geld um. Der Hebel, so steht es da, der liegt ganz woanders. Es geht um die Beeinflussung der, und das ist das Schlüsselzitat, Qualität der menschlichen Beteiligung an Prozessen.
Mhm.
Also nicht, dass wir handeln, sondern wie wir handeln.
Richtig. Und hier führt der Artikel diesen Begriff des Bedingungsfaktors ein. Sehr interessant. Meditation verändert also nicht die Welt da draußen, sondern die inneren Bedingungen, unter denen wir auf diese Welt reagieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ist aber ganz konkret gemeint. Es geht darum, wie wir unsere Wahrnehmung filtern. Also was fällt uns überhaupt auf? Was halten wir für wichtig? Und es geht darum, wie stark unsere automatischen Reaktionen sind. Handeln wir aus dem Affekt oder überlegt? Und ganz entscheidend, wie gut wir mit Unsicherheit klarkommen, ohne sofort in Panik oder Abwehr zu verfallen.
Okay, aber da muss ich kurz einhaken. Qualität der Beteiligung, innere Bedingungen. Das klingt für viele doch erstmal ziemlich weich, fast schon, naja, esoterisch. Wie kann denn die innere Verfassung von jemandem ein harter Faktor sein für, sagen wir, eine politische Entscheidung?
Das ist ein exzellenter Punkt. Und genau da schlägt der Artikel die Brücke. Er sagt, das sind eben keine weichen Nebensächlichkeiten, sondern, Zitat, operative Größen. Knallhart. Nehmen wir mein Beispiel, ein Manager in einem großen Konzern. Ob der eine neue Entwicklung am Markt als Chance oder als Bedrohung sieht, das hängt massiv von seiner inneren Verfassung ab. Ist er getrieben von Angst, wird er mauern, abwehren. Ist er aber offen und klar, erkennt er vielleicht eine Möglichkeit zur Kooperation. Und diese eine kleine Wahrnehmungsweiche entscheidet über Millionen Investitionen und Arbeitsplätze. Das ist ja keine Esoterik, das ist betriebswirtschaftliche Realität. Und genau da, an der Qualität dieser Entscheidungsfähigkeit der Schlüsselpersonen, da will Meditation ansetzen. Nicht als Ersatz für eine gute Marktanalyse, sondern als deren Grundlage.
Das macht es greifbar. Okay, es geht also darum, die Akteure im System klarer und stabiler zu machen. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Selbstregulation. Der Artikel beschreibt das ja sehr bildlich. Meditation kann sozusagen einen Keil treiben zwischen einem Reiz von außen und unserer automatischen Reaktion. Jemand sagt was Provozierendes in einer Debatte und statt sofort zurückzuschießen,
entsteht da dieser kurze Moment der Freiheit.
Genau. Ein Moment, in dem man wählen kann, wie man reagiert.
Und dieser Moment, der ist absolut entscheidend. Er bricht diesen Teufelskreis aus Aktion und Reaktion, der so oft zur Eskalation führt. In Meetings, in der Politik, aber auch ganz privat. Diese Fähigkeit, nicht von jedem äußeren Impuls sofort getriggert zu werden, das ist die Basis für konstruktives Handeln.
Absolut. Aber, und der Gedanke kam mir beim Lesen sofort. Nehmen wir mal an, ich bin in einem Job mit einem toxischen Chef. Furchtbare Arbeitskultur, die mich ausbrennt. Wenn ich jetzt durch Meditation lerne, diesen ganzen Stress einfach besser auszuhalten, ruhiger zu bleiben,
mhm.
Helfe ich dann nicht eigentlich diesem kaputten System einfach so weiterzumachen? Stabilisiere ich nicht eine Situation, die eigentlich verändert werden müsste? Geht der Artikel auf diese Gefahr ein?
Und ob. Das ist der kritische Wendepunkt in der ganzen Argumentation. Der Autor warnt da eindringlich davor, dass Selbstregulation ohne eine ethische Ausrichtung und ohne konkrete Handlungsperspektiven zu reinem Anpassungstraining verkommt. Man wird zum perfekt geölten Rädchen in einer Maschine, die vielleicht in die völlig falsche Richtung läuft.
Man erträgt den Lärm besser, anstatt die Lärmquelle abzustellen.
Genau das. Der Artikel formuliert das messerscharf. Gesellschaftlich nützlich wird Meditation erst dann, wenn sie die Handlungsfähigkeit erweitert, statt sie zu ersetzen. Es geht nicht darum, sich passiv mit den Umständen abzufinden, sondern die innere Stabilität zu finden, um die Kraft und Klarheit zu haben, diese Umstände aktiv und überlegt zu gestalten.
Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also nicht passive Akzeptanz, sondern Befähigung zur aktiven Gestaltung. Aber wie stellt man das sicher? Das hängt ja nicht von der Meditationstechnik allein ab, oder? Das hängt doch total davon ab, wie und wo ich das mache. Ich meine, wenn ich alleine zu Hause mit meiner App sitze und versuche, meinen Stress loszuwerden, ist das ja was völlig anderes, als wenn es Teil eines Führungskräftetrainings ist, wo es um ethische Verantwortung geht.
Sie sprechen den Kern des nächsten Kapitels an, die Einbettung. Der Artikel argumentiert, Meditation an sich ist fast neutral. Ihre Wirkung, ob sie zu Rückzug oder zu mehr Verantwortung führt, das hängt fast ausschließlich vom Kontext ab. Ihr Beispiel ist perfekt. Die isolierte Praxis zu Hause, die kann, so die Quelle, im schlimmsten Fall zu einer Art Entpolitisierung führen.
Wie meinen Sie das?
Naja, man schafft sich seine kleine, heile Wohlfühlinsel und der Rest der Welt kann einem gestohlen bleiben. Das ist die Gefahr der Vereinzelung.
Okay, verstehe. Und was wäre das Gegenbeispiel?
Das Gegenbeispiel wäre eine Organisation, die Meditation gezielt einsetzt, um zum Beispiel ihre Fehlerkultur zu verbessern. Stellen Sie sich ein Team vor, das nach einem gescheiterten Projekt zusammenkommt. Normalerweise herrschen da Angst, Schuldzuweisungen, Rechtfertigungen.
Kennen wir alle.
Eben. Wenn dieses Team aber gelernt hat, durch kurze, gemeinsame Momente des Innehaltens einen Raum der psychologischen Sicherheit zu schaffen, dann können Sie ganz anders auf das Scheitern blicken. Nicht als persönliche Niederlage, sondern als wertvolle Datenquelle. Sie können ehrlich analysieren, was schiefgelaufen ist, ohne Angst vor Gesichtsverlust. Hier ist Meditation kein privates Wellness-Tool, sondern in einen ganz konkreten Prozess zur Steigerung der kollektiven Lernfähigkeit eingebettet. Die gesellschaftliche Relevanz, die entsteht also erst durch diese bewusste Rahmung, durch transparente Ziele und die institutionelle Verantwortung.
Der Kontext ist also alles. Okay. Das bringt mich zu einer anderen weit verbreiteten Idee, die der Artikel ziemlich demontiert. Diese Vorstellung von Skalierung. Man hört ja oft diesen Satz, wenn doch nur alle Menschen meditieren würden, dann hätten wir Weltfrieden.
Ja, der Klassiker.
Der Artikel bezeichnet das als naiven Denkfehler, weil man individuelle Effekte nicht einfach auf die Gesellschaft hochrechnen kann. Und dann kommt dieser eine Satz, den fand ich so stark. Gesellschaften sind keine aggregierten Individuen.
Ja, dieser Satz ist zentral. Er entlarvt den Trugschluss. Man kann nicht 80 Millionen innerlich ruhige Deutsche einfach addieren und erhält als Summe eine ruhige Gesellschaft. So funktionieren komplexe Systeme halt nicht. Deshalb, so argumentiert die Quelle, skaliert Meditation nicht durch Masse, sondern durch Kopplung.
Kopplung? Was genau ist damit gemeint?
Kopplung bedeutet, dass die durch Meditation bestärkten Fähigkeiten, also klarere Wahrnehmung, höhere Stresstoleranz, an entscheidenden Knotenpunkten im System wirksam werden müssen. Es ist relevanter, wenn eine Richterin, ein Stadtplaner oder ein CEO diese Fähigkeiten kultiviert und in ihre weitreichenden Entscheidungen einfließen lässt.
Als wenn 10.000 Leute das privat für sich tun.
Genau. Die Entscheidung eines einzigen, aber gut regulierten Stadtplaners über Grünflächen hat einen größeren Effekt auf das Wohlbefinden von Tausenden als deren private Meditationspraxis. Die Wirkung muss also an die Hebel der Macht und Verantwortung gekoppelt werden, sonst verpufft sie im Privaten.
Und diese Idee, die wird ja dann noch verknüpft mit der rasanten Entwicklung von KI, von künstlicher Intelligenz. Das fand ich einen der modernsten Gedanken im ganzen Artikel. Die übliche Sorge ist ja, in einer Welt voller KI, brauchen wir da nicht eher mehr Programmierkenntnisse statt naja, still zu sitzen und den Atem zu beobachten?
Genau diese Frage stellt der Artikel und gibt eine, wie ich finde, überraschende Antwort. Er sagt, je mehr Analyse und Mustererkennung von Algorithmen übernommen werden, desto wertvoller werden genau die Fähigkeiten, die Maschinen nicht haben.
Was bleibt denn für den Menschen übrig?
Die Antwort der Quelle ist Kontextverständnis, also das große Ganze sehen. Ethische Werteabwägung, also die Frage, ob wir etwas tun sollten, nur weil wir es können. Und der Umgang mit Ambiguität, also mit Situationen, wo es keine klare, datenbasierte, richtige oder falsche Antwort gibt. Diese Fähigkeiten, die kann man nicht an eine Maschine auslagern. Und die zentrale These ist, Meditation trainiert genau diese nicht automatisierbaren, zutiefst menschlichen Kompetenzen. Sie konkurriert nicht mit der Technologie, sondern sie füllt die menschlichen Engpässe, die durch die Technologie erst so richtig sichtbar werden.
Das ist ein starkes Argument. Es rahmt Meditation nicht als etwas Rückwärtsgewandtes, sondern als entscheidende Zukunftskompetenz. Aber der Artikel bleibt ja nicht bei dieser fast schon euphorischen Vision stehen. Er widmet ein ganzes Kapitel einem Aspekt, der im allgemeinen Wellness-Hype oft komplett unter den Tisch fällt: die Risiken. Es wird ja oft so getan, als sei Meditation eine Art harmloses Vitamin, kann man bedenkenlos einnehmen.
Und der Artikel macht unmissverständlich klar, dass das nicht der Fall ist. Er benennt die Risiken sehr direkt. Intensive Meditationspraxis kann bei manchen Menschen latente psychische Probleme verstärken. Sie kann destabilisierend wirken oder zu tiefen Gefühlen der Entfremdung führen von sich selbst und der Welt. Wenn man Menschen beibringt, sehr, sehr genau hinzuschauen, was in ihrem Bewusstsein passiert, dann sehen sie eben manchmal auch Dinge, auf die sie nicht vorbereitet sind.
Und für deren Verarbeitung sie vielleicht professionelle Hilfe bräuchten.
Genau.
Das wirft natürlich die Frage nach Verantwortung auf. Wie kann man das sicherstellen? Gerade in einem komplett unregulierten Markt, wo sich jeder Meditationslehrer nennen kann.
Die Forderung des Artikels ist hier ganz klar: Es braucht eine Professionalisierung. Ähnlich wie in der Medizin braucht es klare Indikationen, also für wen ist welche Praxis geeignet. Es braucht Kontraindikationen, für wen ist sie explizit nicht geeignet, zum Beispiel bei akuten Psychosen. Und es braucht definierte Abbruchkriterien, wenn man merkt, dass es jemandem nicht gut tut. Der Autor argumentiert dann, und das finde ich spannend, dass dieses offene Benennen der Risiken die Praxis nicht schwächt,
sondern
und glaubwürdig. Nur durch diese Transparenz und diesen verantwortungsvollen Umgang kann sich seriöse Meditationspraxis von esoterischen Heilsversprechen abgrenzen und so ihre Legitimation als ernstzunehmendes Werkzeug sichern.
Transparenz schafft Seriosität. Einleuchtend. Also, was bedeutet das alles? Wenn wir das jetzt für Sie zusammenfassen, dann destilliert der Artikel am Ende 5 ganz konkrete Bedingungen, unter denen Meditation gesellschaftlich sinnvoll sein kann. Fassen wir die mal kurz zusammen. Erstens, sie wird realistisch gesehen als Werkzeug zur Stärkung des Individuums, nicht als Ersatz für politische Lösungen.
Zweitens, ihr Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit zu erweitern und nicht die bloße Anpassung an schlechte Zustände zu trainieren.
Drittens, sie ist immer klar in einen verantwortungsvollen Kontext und eine konkrete Zielsetzung eingebettet. Sie passiert nicht im luftleeren Raum. Viertens, sie konzentriert sich auf die Fähigkeiten, die im Zeitalter der KI den menschlichen Mehrwert ausmachen, Kontextverständnis und Werteabwägung. Und fünftens, ganz entscheidend, sie ist sich ihrer Risiken bewusst, benennt diese offen und wird verantwortungsvoll angewendet.
Und die finale Schlussfolgerung des Artikels ist dann auch glasklar. Wenn diese 5 Bedingungen erfüllt sind, dann ist Meditation kein diffuses Heilsversprechen mehr, sondern ein wertvoller, realistischer Beitrag zur Stabilität und Qualität unserer Gesellschaft. Werden diese Bedingungen aber ignoriert, dann, so der letzte Satz, ist sie schlicht und ergreifend überschätzt.
Eine ungemein präzise und hilfreiche Unterscheidung. Der Artikel liefert damit quasi eine Gebrauchsanweisung für den sinnvollen Einsatz dieses Werkzeugs. Er beschreibt, wie Meditation bestehende Systeme stabilisieren kann, indem sie die Menschen darin klarer, resilienter und, ja, handlungsfähiger macht. Und damit schließen wir unsere Analyse. Aber eine letzte Frage, die über den Artikel hinausgeht, die möchten wir Ihnen noch mit auf den Weg geben. Der Artikel konzentriert sich auf Stabilisierung. Könnte dasselbe Werkzeug, nur anders eingebettet und mit einem anderen Ziel, nicht nur zur Verbesserung, sondern auch zur grundlegenden Infragestellung oder sogar zur Transformation dieser Systeme genutzt werden? Wo genau verläuft die feine Linie zwischen der Optimierung eines Systems von innen heraus und seiner fundamentalen Herausforderung? Das ist ein Gedanke, den Sie vielleicht mitnehmen können. Vielen Dank fürs Zuhören.